Wir haben ja viele weise und kluge Männer und Frauen in der Gemeinde, die sich über das Gemeindeleben und über die Gottesdienste Gedanken machen. Also Dietmar ist einer davon. Und als ich gesagt habe, lass uns doch mal einen Gottesdienst über den 300. Geburtstag von Immanuel Kant machen, hat er gesagt, alles klar, das machen wir am heutigen Tage. Warum? Weil heute natürlich Kant Tate ist. Also der Sonntag, an dem wir an die Taten von Immanuel Kant uns erinnern. Sehr klug, Dietmar. Ich bin begeistert. Ja, Immanuel Kant ist so eine Person, die eine große Bedeutung auch hat. In der Kulturgeschichte, in der Weltgeschichte, in der Geschichte des Denkens und des Nachdenkens. Du hast ja seinen Geburtstag schon erwähnt. 1804 ist er dann gestorben und hat einen mächtigen Fußabdruck in dieser Welt dann auch hinterlassen. Man nennt ihn ja auch den Vater der Aufklärung, weil er durch sein Denken und durch das, was er vermittelt hat, nochmal Horizonte aufgerissen hat. Das ist bei diesem Mann irgendwie interessant, weil er war eigentlich ein Mann, der von seiner Lebenswirklichkeit gar nicht so einen riesen Horizont hatte. Also er ist aus Königsberg nicht häufig rausgekommen, hat eigentlich die meiste Zeit dort verbracht, ist dort geboren worden, ist dort gestorben und hat dort die meiste Zeit seines Lebens verbracht. War auf der einen Seite ein Mensch, der Königsberger haben gesagt, wir stellen die Uhr eben nach Kant, weil, und das war damals so, er ein sehr, man könnte fast schon sagen, pedantischer Typ war, der so seine festen Tagesabläufe hatte und immer um 15.30 Uhr ging er dann los, einen Spaziergang zu machen und da konnte man die Uhr nachstellen. Also von daher haben die Königsberger genau gewusst, wann wieder 15.30 Uhr ist, weil er war auf der einen Seite ein sehr sehr strukturierter Mensch, aber auf der anderen Seite auch einer, da streitet man eben so ein bisschen drüber, der nicht einfach nur pedantisch war, sondern der auch das Leben genießen konnte, der auch die sinnlichen Genüsse des Lebens durchaus dann auch wahrnehmen konnte. Also eine interessante Persönlichkeit, weil oft hat man ja das eine oder das andere und in ihm lebte irgendwie beides. Viele Menschen kam zu ihm, um mit ihm dann über das Leben zu reden und mit ihm darüber zu reden, eben was eben so das Leben ist und was das Leben ausmacht. Und für Kant, und das war eben so dann das, was so auch eine ganz neue Wirklichkeit hineingebracht hat in das Leben, die auch für uns als Glaubende und als Kirche eine große Bedeutung hatte, für Kant war eben das Denken sehr wichtig. Und studieren bedeutete zum Beispiel für ihn dann auch nicht Gedanken zu lernen. Das ist ja häufig das, was wir dann machen und wo unser Bildungssystem auch wieder angekommen ist. Wir lernen, was irgendwelche Leute gedacht haben. Und in den Prüfungen kann man das dann irgendwie schön irgendwie runterrasseln. Kant hat gesagt, das hat mit Denken nichts zu tun. Es geht nicht darum, Gedanken kennenzulernen, sondern das Denken zu lernen. Das ist wichtig und das ist entscheidend. Und von daher hat er schon da auch eine große Auswirkung gehabt. Nachdenken, beweisen statt, können wir die mal ausmachen hier? Beweisen statt Glauben, Menschenrechte, Gewaltenteilung und Glaubensfreiheit, das sind so die fünf Säulen der Aufklärung gewesen. Und damit hat er sich so beschäftigt. Und dieses Thema Beweisen statt Glauben ist eben etwas, was auch der Kirche dann mächtig ins Kontor gefahren ist, weil ja, das hat schon für viel Verunsicherung dann gesorgt. Man sagt, dass Kant so im Denken so eine kopernikanische Wende eben gebracht hat. Und wenn man das so hört, ist vielleicht mal ganz interessant, noch mal kurz darauf zu blicken, was wir in Bezug auf das, was wir über die Welt denken, in den Jahrhunderten drumherum, also um Kant herum, eigentlich so gedacht haben. Die kopernikanische Wende, das war ja so die Wende, wo Nikolaus Kopernikus, 15. Jahrhundert, gesagt hat, irgendwas passt nicht. Und was nicht passt war, wir sind ja gerade auch dabei, uns über Nachfolge so Gedanken zu machen, was nicht passt war, wir hatten ja gesagt, der aufrechte Gang, der Blick in den Himmel, in die Sterne, ist das, was zum Menschsein gehört. Und was nicht passt, ist, wenn ich mir das da oben anschaue, wie die Sterne sich bewegen, nicht nur an einem Abend, sondern das auch systematisch mache, passt das nicht zusammen mit den Erklärungen, die wir haben. Es gab in früheren Zeiten auch schon, also bei den alten Griechen, so die Vorstellung davon, dass die Erde irgendwie gekrümmt ist, also irgendwie eventuell eine Kugel ist und so, weil viele Menschen haben auch schon im Vorfeld irgendwie gemerkt, irgendwas passt da nicht. Aber zur Zeit des Kopernikus im 15. Jahrhundert war es eben so, das war klar, die Erde ist eine Scheibe. Und er hat dann darüber irgendwie anhand im Verlauf der Sterne sich Gedanken gemacht und hat gesagt, irgendwas passt hier nicht. Auch das Weltbild, dass sich alles um die Erde dreht, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und Kopernikus hatte dann den Mut zu sagen, nein, wir halten das jetzt mal so, dass wir die Sonne anhalten und alles dreht sich um die Sonne. Und auf einmal konnte man bestimmte Dinge erklären. Johannes Kepler hat dann, weil man kam noch nicht so ganz klar mit den Bahnen, die Planeten dann genommen haben, Johannes Kepler hat dann herausgefunden, dass die Sterne, die Planeten in Ellipsen um die Sonne sich drehen. Und das konnte er dann auch anhand dieses Gedankens konnte er dann eben aufklären oder deutlich machen, warum die Bahnen so verlaufen, dann wie sie verlaufen, um die Sonne herum. Und das war so die Erkenntnis von Johannes Kepler. Galileo Galilei, der ja dann auch ziemlich bekannt geworden ist, hat das nochmal irgendwie übernommen auch, dass die Sonne eben im Mittelpunkt steht. Und wir wissen das ja oder haben das ja höchstwahrscheinlich schon mal gehört, dass dann so zur Auseinandersetzung mit der Kirche kam, dass es zu Gerichtsverhandlungen kam. Und Kepler, um nicht auf dem Scheiterhaufen zu handeln, hat dann hinterher seine Erkenntnis ein wenig zurückgehalten und hat dann nicht mehr so darüber gesprochen. Isaac Newton, der hat dann, das war dann wieder ein Jahrhundert später, der hat dann auf einmal diese Erkenntnis gehabt, weil dass die Dinge um die Sonne sich drehen, okay, das hatte man als Modell, aber man konnte immer noch nicht verstehen, wie ist das mit den Ellipsen und. Und Isaac Newton hat ja dann herausgefunden, dass die Planeten an sich oder das Masse an sich auch eine Anziehungskraft hat. Und das von daher zu erklären ist, warum sich die Planeten eben so oder so um die Sonne oder dann um sich drehen, also der Mond dann um die Erde und. Weil Masse auch nochmal eine Auswirkung hat. Und das ist ja das, was wir unter Schwerkraft verstehen. Und so konnte man sich das einigermaßen dann auch vorstellen. Und das Letzte, wo man gesagt hat, irgendwie, um das ganze System der Planeten zu verstehen, fehlt irgendwie noch ein Schlüssel. Und das war eben dieser Gedanke, dass die Erde sich um sich selbst dreht. Wie will man das beweisen? Okay, man kann jetzt irgendwie irgendwie mit dem Raumschiff nach außen fliegen und drauf gucken, dann bleibt man irgendwie, was weiß ich, einen Tag an einer Position stehen. Aber schwierig. Und ich weiß nicht, wer von euch das, also Jean-Bernard Foucault war dafür zuständig, wer von euch das Foucault'sche Pendel kennt. Das war so der Beweis dafür, dass sich am Ende die Erde dreht. Also Dietmar, jetzt brauche ich nochmal gleich deine Hilfe, weil hinterher sagen die, komm mal schon mal zu mir hoch. Weil ihr... Okay, und wie funktioniert es?
Dreht sich. Also dann dreht sich selber auch echt mal pendelt im Grab, aber wenn du das lange laufen lässt, dann fängt sie so an zu kreisen.
Nochmal hingehen, nochmal nachgucken oder jetzt zugucken. Also ein Pendel, das ist das, was wir dann so aus den Naturwissenschaften dann so kennen. Ein Pendel, wenn es mal anfängt zu pendeln, bewegt sich immer in die Richtung. Und Foucault hat dann herausgefunden, und du musst das gleich mal nachmachen, nicht, dass die meinen, würde hier irgendeinen Trick machen. Foucault hat dann herausgefunden, egal wie man das Pendel dann hält, also jetzt drehe ich mich oder jetzt drehe ich die Hand, es bleibt so. Die Bewegung des Pendels, also mach du auch nochmal nicht, dass irgendjemand meint, ich würde, so, jetzt komm mal rum mit deiner Hand. Ja, und ihr merkt, also wenn wir uns drehen, das Pendel pendelt weiter in diese Richtung. Mhm. Danke, also nur das. Und das war interessant. Und er hat dann dieses Pendel aufgebaut und dann über so ein, ich sag jetzt mal Sandkasten gebaut. Und das Pendel hat immer so diesen Sand berührt. Und irgendwie einen halben Tag später hat man gemerkt, dass der ganze Sand eben weggependelt war. Und das war dann die Erkenntnis. Das Pendel bewegt sich immer gleich. Auch wenn wir uns so oder so bewegen, es bleibt stehen. Also das Einzige, was eben sein kann, ist, dass der Raum um Pendel herum sich dreht. Das ist eben die Erddrehung, Drehung der Erde. Am Nordpol dauert es 24 Stunden, Richtung Äquator eher so über 30 Stunden. Aber da hat man eben erkannt, die Erde dreht sich um sich selbst. Und jetzt konnte man erklären, wie das eigentlich mit unserem Sonnensystem funktioniert. Und diese Erklärung hat uns viele andere Möglichkeiten erbracht. Aber diese Erklärung und diese Auseinandersetzung eben mit den Phänomenen, das hat etwas mit Aufklärung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mir erlaube, über die Dinge nachzudenken. Und nicht, wenn irgendjemand sagt, das ist aber so, zu sagen, okay, dann ist das so, dann denke ich nicht weiter darüber nach, sondern ich denke darüber nach. Und so hat Kant eben gesagt, die Aufklärung, das ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist seine Beschreibung von dem, was Aufklärung ist. Die Aufklärung, das ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen. Und er sagt, selbstverschuldet, das hat etwas damit zu tun, dass wir zu faul sind zum Denken. Dass du zu faul bist, darüber nachzudenken, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und Unmündigkeit ist eben, dass der Mensch sich seiner Gedankenkraft eben nicht bemächtigt, darüber sich kein Bewusstsein schafft und sie für den Alltag nicht benutzt. Und das war der Gedanke Kants, eben den Menschen herauszuführen aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und er sagte, wage es, selber zu denken. Und durch dieses Wagnis haben wir dann auch Entwicklungsschritte gemacht, weil wir auf einmal eben hingeguckt haben und gesagt haben, ja, ihr sagt, die Erde ist eine Scheibe, aber wenn ich so das beobachte, was um mich herum ist, es passt irgendwie nicht. Ihr sagt, die Erde ist Mittelpunkt der Schöpfung, aber wenn ich mir so die Gestirne anschaue, das passt nicht. Und ihr wisst selber, die es damals gesagt haben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass Mittelpunkt des Kosmos, des Sonnensystems die Erde ist. Wer war das? Die Kirche. Und deswegen war das immer eine Auseinandersetzung zwischen dem, was Kirche gesagt hat und zwischen dem, was Naturwissenschaft gesagt hat. Zwischen dem, was Kirche gesagt hat und zwischen dem, die aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgetreten sind. Und viele sind ja auch auf dem Scheiterhaufen dann gelandet. Und das war eben in der Zeit eine große Herausforderung. Und Kant hat immer gesagt, wage es selber zu denken. Und in der Vorbereitung dachte ich mir so, ja, okay, im Bereich der Naturwissenschaft, ja, auch wichtig. Aber gerade auch in unseren Zeiten ist es wichtig, dass wir selber denken. Dass wir nicht nur Gedanken nachplappern und sagen, der eine sieht das so oder selber denken. Selber über die Dinge sich Gedanken machen und zu einem Urteil kommen. Und die selbstverschuldete Unmündigkeit ist eben so eine selbstverschuldete Unmündigkeit, wo ich dann sage, naja, okay, die sind ja schlauer als wir. Die sind ja schlauer als ich. die haben vielleicht mehr Gedanken im Kopf, aber ob sie besser denken können, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und deswegen damals, und weil wir an den 300. Geburtstag denken, wage es, selber zu denken, dir deine eigenen Gedanken zu machen. Für die Kirche war das eine große Herausforderung. Und die Nachwehen erleben wir bis zum heutigen Tage. Und das hat etwas damit zu tun, dass sich eine bestimmte Vorstellung von dem, was Wahrheit ist, geändert hat. Wahrheit, das war in früheren Zeiten, also ich rede jetzt über Welt der Kirche, über Welt des Glaubens, die Wahrheit, das war das, was offenbart wurde. Wahrheit war das, was von Gott her dem Menschen geschenkt wurde. Und dann ging es darum, diese Wahrheit eben auch zu erforschen und kennenzulernen, aber es war immer eine offenbarte Wahrheit. Und die offenbarte Wahrheit, hat man gesagt, steht auch in diesem Buch. Da müssen wir reingucken und dann finden wir auf alle Fragen eine Antwort. Das war der Umgang mit dem, was Wahrheit ist. Sie wurde uns offenbart und da können wir nachgucken und von daher ordnen wir auch das Leben ein. Wahrheit heute, seit der Aufklärung, das gab es in früheren Zeiten auch schon, aber Wahrheit heute ist etwas anderes. Wahrheit heute ist eben nicht mehr eine Offenbarung, sondern Wahrheit heute ist das Ergebnis von Wissenschaft. Ich kann euch das aufzeigen mit dem Pendel. Und bei mir funktioniert das so, aber kann ja sein, dass ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, deswegen der Dietmar auch. Und so funktioniert heute das Leben. Ich muss es vorzeigen können und das muss bei mir genauso funktionieren wie bei dir. Und wenn das bei dem Nächsten dann auch noch so funktioniert, dann ist es wahr, weil es ist verifizierbar. Es ist messbar. Und das ist auch der neue Gedanke von Wahrheit. Dass Wahrheit eben nicht mehr etwas ist, was offenbart ist oder offenbart wurde, sondern Wahrheit ist etwas, was ich naturwissenschaftlich herausbekommen kann, indem ich darüber nachdenke, indem ich mir die Sterne angucke und sage, ja, aber sie ist keine Scheibe. Und die auf der Seite der offenbarten Wahrheit standen, sagten, wer bist denn du, dass du dich jetzt mit der Heiligen Schrift, mit Gott selbst anlegen willst? Doch, sie ist eine Scheibe, Punkt. Guck dir die Texte aus der Bibel an, da kannst du es an einigen Stellen so rauslesen, Punkt. Und das war so der Streit. Und das Dumme, was passiert ist, ist, dass wir versucht haben, die offenbarte Wahrheit auf einmal irgendwie auch naturwissenschaftlich zu begründen. Und das funktioniert nicht. Das haut nicht hin. Wir haben versucht, die offenbarte Wahrheit irgendwie dann modern zu begründen. Aber das funktioniert eben nicht. Bei diesem Pendel kann ich sagen, okay, ich zeige euch das. Und ihr guckt euch das an und sagt, ah, guck mal, bewegt sich, aber bleibt so. Der Dietmar kommt hoch, zeigt euch das auch und ich sage, ah, da muss das ja irgendwie so stimmen. Da kann ich dann sagen von der Naturwissenschaft her, okay, diese Wahrheit, das ist eine belegbare Wahrheit. Aber wenn Shireen jetzt hier hochkommt und wir hätten jetzt irgendwann ein Bild und sie würde sagen, das ist ein schönes Bild. Dann würden wir sagen, ja, stimmt. Oder wir würden sagen, ja, stimmt nicht. Mir gefällt es nicht so gut. Und dann würde die Shireen versuchen, euch zu erklären, naturwissenschaftlich, wissenschaftlich, warum dieses Bild schön ist. Würde das irgendjemand überzeugen? Natürlich nicht. Weil, ich sag mal, das und die Unterscheidung hat Kant dann auch gemacht zwischen Vernunft und Sinn. Das ist eine Wahrnehmung der Sinne. Die kannst du nicht naturwissenschaftlich irgendwie begründen. Da kannst du nicht aufzeigen, weil da so und so viele Anteile rot und so viele Anteile gelb und so viele Anteile schwarz sind. Deswegen ist das Bild schön. Ja, dann kann man sagen, da hast du eine perfekte physikalische Analyse gemacht. Aber ob das Bild schön ist oder nicht, worin liegt das? Und deswegen ist es schwierig, dass wir versucht haben, über die offenbarten Wahrheiten so zu reden, als würde man sie naturwissenschaftlich irgendwie begründen können. Wir müssen einfach erkennen, die Vernunft, die hilft uns, die Welt zu verstehen. Und da hilft uns die Bibel nicht dabei. Denn die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Sie macht keine Natur, will keine naturwissenschaftlichen Aussagen machen. Um die Welt zu erklären, ja, ist die Bibel nur bedingt hilfreich. Manchmal steht sie eher im Weg. Aber um das zu erklären und zu erkennen, was das Menschsein ist und bedeutet, dazu brauchst du das, was wir glauben nennen. Denn das kannst du naturwissenschaftlich nicht aufzeigen. Ich kann sagen, okay, der Mensch wiegt so und so viel Kilo, so viel Prozent ist Wasser. So viel, und das kann ich kann ihn auseinanderschneiden, in die Richtung, von oben nach unten. Das kann ich alles machen. Aber erklären, was das Menschsein ist, das funktioniert nicht. Und das haben wir nicht hingekriegt in diesen Zeiten der Auseinandersetzung zwischen dem, was ich jetzt mal Vernunft und zwischen dem, was ich Glaube nenne, was dort passiert ist. Für die Kirche war das eine große Erschütterung. Da kommt auf einmal jemand und sagt, die Erde ist gar keine Scheibe. Mit den 6 Tagen müssen wir nochmal drüber nachdenken und so weiter und so weiter. Und die Kirche ist Sturm gelaufen und mitunter noch bis zum heutigen Tag, weil sie versucht hat, eben die offenbarte Wahrheit zu nehmen, um damit die Welt zu erklären. Aber das funktioniert nicht. Die Welt erklärst du, indem du in die Sterne guckst. Dann siehst du, wie der Kosmos läuft. Die Welt erklärst du, indem du dir Gedanken darüber machst. Und diese selbstverschuldete Unmündigkeit ist eine Weise, wie am Ende der Glaube zu etwas wird, was er zutiefst nicht ist. Und im Glauben geht es um etwas anderes. Ich will euch nämlich wissen lassen, so schreibt der Apostel Paulus den Kolossern, welchen Kampf ich für euch alle führe, auf das ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Darum geht es, dass wir diese Welt und den Menschen und die Schöpfung wahrnehmen, als das, was von Gott herkommt. Und für uns gibt es keine vornehmere Weise, keine schönere Weise, als das über diesen Mann aus Nazareth zu tun, was er über das Menschsein sagt. Jesus hat keine naturwissenschaftlichen Aussagen getätigt. Er hat gesagt, ich sage euch jetzt mal, die Griechen kloppen sich schon ein paar Jahrhunderte, aber die Erde ist... Nee, hat er nicht. Weil im Glauben geht es um etwas anderes. Und das ist das, was auch für die Nachfolge wichtig ist. Wir haben ja angefangen mit dem aufrichtigen Gang. Dass der Mensch zum Menschen wird, indem er aufrecht geht und zu Gott hin in die Sterne blicken kann, wie auch immer man das beschreiben will. Stell dich da auf deine Füße. Ich will mit dir reden. Und dann kam der Geist und er redete mit mir und ich stellte mich auf meine Füße. Das ist der erste Punkt gewesen, der aufrechte Gang. Der zweite war das innere Äquivalent, dass wir aufrichtig leben. Letzten Sonntag mit den Schmetterlingen, also wem noch einer fehlt, ich habe nur welche bestellt. Letzten Sonntag mit dem Schmetterling haben wir darüber nachgedacht, was denn so ein kleiner Unterschied in Bezug auf das, was wir leben und wie wir leben, ausmachen kann. Aufrichtiges Leben heißt, darüber immer wieder auch nachzudenken. Und Nachfolge heißt auch, und so heißt ja dann das Thema für den heutigen Sonntag nach Hermann Hesse. Leb dein Leben. Eigensinn macht Spaß. Und das will ich euch nicht nur vom Evangelium, sondern auch nochmal vom Immanuel Kant zurufen. Eigensinn macht Spaß. Denkt über das Leben nach. Macht euch eure eigenen Gedanken. In 100 Jahren ist das sowieso alles wieder irgendwie überholt. Aber hört nicht auf, über das Leben nachzudenken und so die Welt zu durchdringen, weil das macht Spaß. Das ist das, was den Menschen dann auch zum Menschen macht, dass er seinen Fußabdruck in diesen Erdboden stampft. Und wenn alle schreien, das ist ja Kokolores, ja dann lass sie schreien. Wenn alle irgendwie rufen, das kann doch nicht wahr sein, ja, lass sie rufen. Aber versuche nicht, das, was uns offenbart ist vom Evangelium her, zu begründen mit diesem Verständnis von dem, was Wahrheit ist, wie wir es in der Neuzeit, wie wir es von Kant her haben. Das funktioniert nicht. Du kannst den Glauben nicht beweisen, du kannst den Glauben nicht belegen, du kannst ihn nur bezeugen, du kannst sagen, das Bild ist schön. Und wenn alle sagen, finde ich nicht, dann kannst du sagen, ja, super, aber ich finde es schön. Punkt. Und dazu zu stehen. Und das ist auch das, was zur Nachfolge gehört. Das, was wir von Christus erkannt haben, das auch weiterzugeben, das zu leben, das zu bezeugen bei Tag und in der Nacht. Lasko, komm mal zu mir.
Runter?
Ja, natürlich runter. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Der Lasko war heute Nacht nur unterwegs in der Bahn und hat irgendwie mit einem Menschen über den Glauben gesprochen. Mehr weiß ich nicht. Erzähl uns mal 3 Sätze dazu. Und
drei Sätze?
Meinetwegen auch 5. Erzähl's mir mal.
Okay, also ich war in Brandenburg auf dem Geburtstag und da war Ersatzverkehr. Das heißt, ich muss von Brandenburg nach Potsdam, von Potsdam nach Schöneberg und. Dann in der Bahn von Potsdam Hauptbahnhof nach Schöneberg, da saß ich und ich hatte eine Kreuzkarte um. Der Mann gegenüber so zu mir, glaubst du wirklich an den Scheiß? Ich habe in dem Moment Musik gehört, ich wusste gar nicht, was los ist. Da habe ich so, was? Glaubst du an den Scheiß? Habe ich ihn gefragt, meinst du, das ist das Kreuz? Meinst du, ja, schon. Ich war in dem Moment total irgendwie, ich dachte so, scheiße, er haut mir jetzt auf die Schnauze oder so. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und dann kamen wir so auf das Thema, ja, warum macht denn Gott Leid auf der Welt? Und dann habe ich mich da zurückerinnert, ich habe Thorsten mal gefragt gehabt, warum macht denn Gott Leid auf der Welt? Meinte Thorsten, naja, erstmal jemanden, der sowas fragt, den sollte man so lange mit der Bibel verprügeln, bis er keine Fragen mehr stellt. Das war Thorsten, hat Thorsten gesagt. Aber die Antwort darauf, die ich ihm gegeben habe, das hat Thorsten auch gesagt, entweder es ist ein schwacher Gott und er kann nicht helfen, oder es ist ein Arschlochgott und er will nicht helfen. So, und dann haben wir uns die ganze Zeit unterhalten und dann meinte er so, naja, aber wo begegnet ihr denn Gott im Alltag? Habe ich gesagt, naja gut, also Gott wird jetzt nicht in der S-Bahn neben mir sitzen, so als Person, dass ich ihn sehe und dann so sage, ach hi, grüß dich. Aber wenn man so guckt, hätte ich diese Kette nicht umgehabt und hätte vielleicht Gott das nicht gewollt, hätten wir uns ja gar nicht unterhalten. Und zum Schluss haben wir uns ganz nett miteinander unterhalten und auch so ein bisschen über aktuelle Themen gesprochen in der Welt. Das war ganz schön. Also es, und dann habe ich ihm zum Schluss gesagt, siehst du, und das ist vielleicht, so sehe ich Gott im Alltag, weil ich mich mit Menschen darüber unterhalten kann, was ich glaube.
Und so ist das. Wir haben auf bestimmte Fragen keine Antwort. Wir können auch nicht naturwissenschaftlich das belegen, Gott macht das so oder so oder so. Wir können nur darüber reden, was wir glauben und unser Bekenntnis weitergeben. Unser Bekenntnis, dein Bekenntnis. Und dass er natürlich das Bekenntnis des Pastors nimmt, ist ja... Aber lasst uns so in die Welt hinausgehen und dieses Zeugnis weitergeben von dem Gott, der sich uns offenbart hat, jedem auf seine ganz eigene Weise. Und lasst uns das nicht durcheinander bringen. Ich bin dankbar für Immanuel Kant, für das, was er gebracht hat, für das, was er gedacht hat. Das hat mir in meinem Leben sehr geholfen. Aber noch mehr danke ich meinem Herrn für das, was er für mich und für uns getan hat. Amen.